Werbung.
Okay, ich und mein Partner, wir sind im Urlaub echt zwei verschiedene Menschen. Ich tanke Ruhe, er sammelt Erlebnisse. Auf AIDA müssen wir uns nicht entscheiden. Wir genießen Momente zusammen. Landgang, Sonnenuntergang, Dinnerdate. Und wenn einer zwischendurch Ruhe braucht und der andere noch was erleben will, ja auch perfekt. Alles ist da. Wir bleiben nah und haben danach wieder Zeit für uns. Mehr Infos im Reisebüro oder auf aida.de.
Werbung Ende.
Das hat mich natürlich auch ziemlich schockiert, weil ich hatte mit allem gerechnet, aber nicht, dass das den gerade trifft. Und es war nun auch immer so gewesen, dass immer, wenn wir da nachts mal gestanden haben und sowas operiert haben, haben wir uns hinterher in die Augen geschaut und gesagt, also gut, man kriegt ja Krankheiten, aber das hätten wir gerne nicht. Man muss das, sind nicht alle Kollegen, sage ich mal, gleich eng mit einem, aber das ist also ein ganz besonderer Mensch, sage ich mal, ganz, ganz ruhiger, sportlicher, angenehmer Typ. Und er wusste sofort, was los ist. Also er wusste sofort, welche Diagnose er hat. Und das ist für jemanden, der weiß, was das bedeutet, natürlich eine unglaubliche Belastung.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Stefan Geidel, leitender Oberarzt am Zentrum für Herz- und Gefäßmedizin an der Asklepios-Klinik St. Georg in Hamburg. Er ist zum dritten Mal zu Gast bei Die Diagnose. Er war schon in der Folge Mitten ins Herz, die am 13. Oktober 2023 erschienen ist, und in der Folge Rettendes Fingerspitzengefühl vom 29. Juli 2022 zu hören. Wir sprechen heute über einen Patienten, den Stefan Geidel gut kennt, einen engen Kollegen und Freund, der als äußerst dringender Notfall in die Notaufnahme kommt.
Es war der erste Todestag meines Vaters, mitten im November. Wir alle kennen den November in Norddeutschland, grauer Himmel, kühl. Und das war also ein Tag, wo ich mir vorgenommen hatte, eine kleine Auszeit mal zu nehmen. Also ich wollte nicht in die Klinik, sondern ich bin zu einer Fortbildung, hatte ich mich angemeldet und hatte mir morgens also Frühstück gemacht, saß im Auto, hatte Hamburg schon hinter mir gelassen, war also auf der Autobahn, hatte eine Tasse, einen Becher Kaffee in der Hand. Und dann klingelte das Telefon. Und ich sah also auf dem Display, sah ich also St. Georg, oberärztlicher Kollege, hab natürlich abgehoben, ist ja klar. Und der sagte mir, dass in der Notaufnahme ein junger Patient sei mit einer Aortendissektion. Ich müsste mich jetzt festhalten, das sei also unser Freund und Kollege. Und sagte den Namen aus der Kardiotechnik, also jemand, mit dem ich seit zu diesem Zeitpunkt 15 Jahre sehr eng zusammengearbeitet hatte und immer eine perfekte Wellenlänge gehabt hatte. Und der lag da also, war noch ansprechbar, hatte starke Schmerzen und wünschte sich halt, dass ich zurückkomme und ihn operiere.
Was haben Sie gemacht als nächstes? Ich merke gerade, wenn Sie das erzählen, dass es mir auch so ein bisschen kalt den Rücken runterläuft. Ein Kollege, mit dem Sie sehr eng seit 15 Jahren schon zusammengearbeitet haben, liegt in der Notaufnahme. Was haben Sie als nächstes gemacht?
Gut, ich habe gesagt, alles klar, kein Problem. Habe aufgelegt und habe dann erstmal versucht, mich zu sammeln. Also natürlich gleich rechts die nächste Abfahrt runtergefahren und war dann 2 Minuten später wieder Richtung Hamburg unterwegs. Also war so ein bisschen wie immer, ich sitze im Auto und fahre zur Arbeit. Man muss das, sind nicht alle Kollegen, sage ich mal, gleich eng mit einem, aber das ist also ein ganz besonderer Mensch, sage ich mal, ganz, ganz ruhiger, sportlicher, angenehmer Typ, der einem jetzt nicht immer ein Loch im Bauch redet, sondern der zuhört und dann seine Entscheidung trifft und mit dem ich immer extrem gerne zusammengearbeitet habe, einfach weil er einen versteht, ohne dass man groß Worte machen muss. Das war so eher auf so einer mentalen Ebene. Und gerade wenn man dann nachts irgendwelche kritischen Sachen zusammen macht, ist das wahnsinnig angenehm, wenn man da jemanden hat, der, dem man nicht immer alles neu erklären muss, nicht diskutieren muss, sondern der es einfach so macht, wie man sich das wünscht. Und als eine solche Persönlichkeit ist der in unserem Team also wahnsinnig akzeptiert all die Jahre gewesen. Schwimmer, Boxer, Fallschirmspringer, also so ein richtig cooler Typ, muss man sagen.
Sehr sportlicher Mensch, das, was Sie erzählen von Ihrem Kollegen. Sie haben gerade das Stichwort gesagt, der Kollege lag mit einer Aortendissektion in der Notaufnahme. Was ist das denn und wie gravierend ist es, dass Sie sofort umdrehen und sagen, ich komme zurück, ich komme in den OP?
Also die Aortendissektion gilt als ein sehr seltener und aber extrem gefährlicher Notfall in der Herzchirurgie. Die Aorta ist ja die große Hauptschlagader, die hat einen aufsteigenden Teil über dem Herzen. Dann gibt es den Aortenbogen und den absteigenden Teil. Und er hat also einen akuten Einriss bekommen an dem aufsteigenden Teil, also direkt oberhalb des Herzens. Es ist so, dass in einer Großstadt mit 2 Millionen Einwohnern müssen so ungefähr 100 von solchen Fällen im Jahr operiert werden. Das heißt, es ist jetzt nicht ganz selten, aber eben doch so selten, dass man nicht damit rechnet, dass ein gesunder, sportlicher, junger Typ das kriegt. Und das hat mich, um auf diese Situation zurückzukommen, natürlich auch ziemlich schockiert, weil ich hatte mit allem gerechnet, aber nicht, dass das den gerade trifft. Und es war nun auch immer so gewesen, dass immer, wenn wir da nachts mal gestanden haben und sowas operiert haben, haben wir uns hinterher in die Augen geschaut und gesagt, also gut, man kriegt ja Krankheiten, aber das hätten wir gerne nicht. Weil das so ist, dass da innerhalb von, ich sag mal, jeder Stunde 2% Sterblichkeit dazukommen, also nach 24 Stunden lebt die Hälfte der Betroffenen nicht. Und das ist eine kritische OP, wo man sterben kann und wo man auch mit vielen Defekten neurologischerseits herausgehen kann. Also manche Menschen sind einfach, auch wenn man es erfolgreich operiert, hinterher nicht mehr die gleichen.
Also ein richtig schwerer Notfall, der da eingetreten ist. Wie äußert sich das denn in dem Moment? Der Kollege war jetzt in der Notaufnahme schon, aber wie muss man sich das davor vorstellen? Bricht man auf der Straße zusammen? Hat man Schmerzen in der Brust? Wie bahnt sich das an?
Also typischerweise trifft es die Menschen morgens, wenn sie dann in ihr Alltagsgeschäft steigen, Stress haben im Straßenverkehr oder so. Also es hat immer ein bisschen was mit erhöhtem Blutdruck zu tun und ich sag mal, vielleicht Bindegewebserkrankung, irgend so eine Art Schwäche vielleicht. Manche Patienten haben auch gar keine Risikofaktoren. Und das war also früh am Morgen. Und mein Freund und Kollege hatte tatsächlich diesen plötzlichen massiven Brustschmerz, war zusammengebrochen in der Wohnung, weil er die Beine nicht mehr bewegen konnte. Auch das ist nicht untypisch, da es zu einer Verlegung auch kommen kann innerhalb des Gefäßsystems, sodass neurologische Störungen oder Durchblutungsstörungen durchaus zum Krankheitsbild gehören. Also ich sage im Studentenunterricht immer, wenn das ist ein Leitsymptom, wo man es wunderbar vom Herzinfarkt unterscheiden kann. Also Herzinfarkte haben diese Neurologie nicht. Und das wusste auch mein Freund und Kollege, der hatte den Brustschmerz, der massiv war. Er sagte mir hinterher nochmal, auf einer Skala von 1 bis 10 hätte er es gar nicht ausdrücken können. Und hatte halt die Neurologie und der wusste sofort, was los ist. Also er wusste sofort, welche Diagnose er hat. Und das ist für jemanden, der weiß, was das bedeutet, natürlich eine unglaubliche Belastung.
Ja, das klingt schrecklich, wenn man in dem Moment schon weiß, was es ist und sich dessen gewahr wird und welche Tragweite das haben kann. Können Sie erklären, was im Körper da nochmal ganz genau passiert? Das ist ja ein Einriss in der Aorta, aber man könnte sich vorstellen, ja, das ist ein Riss und es blutet irgendwie raus, aber es blutet ja nicht aus der Aorta, also aus der Hauptschlagader in den restlichen Körper raus, sondern die Aorta an sich wird ja in Mitleidenschaft gezogen dadurch.
Genau, also die Arterien haben 3 Wandschichten und es reißt da die innere Wandschicht. Das Blut wühlt sich ein zwischen die dann 2. und 3. Schicht. Und wenn es ganz dumm läuft, dann reißt also die äußere Schicht innerhalb des Herzbeutels. Ein Herzbeutel muss man sich so als bindegewebige Hülle um das Herz vorstellen. Wenn das da einblutet, dann reichen also 300 Milliliter Blut und es kommt zu einer sogenannten Herzbeuteltamponade. Das heißt, es bilden sich Koagel und das Herz kann nicht mehr auswerfen. Das ist auch das, woran Menschen mit so etwas dann akut versterben können, an einer Herzbeuteltamponade. Da die Aorta meist nicht nur an einer Stelle einreißt, sondern sich das Blut dann weiter wühlt Richtung Aortenbogen und absteigende Aorta, hat man plötzlich so eine Doppelmembran. Also man hat zwei Lumina, also zwei Öffnungen sozusagen. Durch den einen fließt das Blut regulär, durch das andere, das ist der nicht reguläre Fluss. Und das kann natürlich zum Abhängen von auch Bauchorganen führen, die dann akut nicht mehr durchblutet sind. Und es kann zu neurologischen Störungen kommen oder zu Durchblutungsstörungen in den Beinen oder Armen.
Erzählen Sie nochmal, ich bin jetzt gedanklich gerade auf dem Rückweg Richtung Hamburg mit Ihnen im Auto sozusagen und weiß nicht, wie lange Sie gebraucht haben nach Hamburg zurück, bis Sie da waren.
Also das war zwischen einer halben und dreiviertel Stunde, also so, wie man es verantworten konnte. Und ich wusste natürlich, dass in der Zeit, in der ich zurückfahre, sich da ein perfektes Team formiert. Und das war dann auch so, als ich den OP-Saal betrat, war der Patient intubiert und beatmet, abgedeckt, abgewaschen. Also ich musste im Prinzip nur noch anfangen. Man hatte nicht auf mich gewartet. Das passte alles so mit der Zeit, genau. Und da standen wirklich extrem gute Leute, die auch sehr dafür bekannt sind, dass sie sehr intensiv und hingebungsvoll arbeiten. Das ist genau das Team, was man dann braucht in einer solchen Situation.
Erzählen Sie nochmal eben, bevor wir zur eigentlichen OP kommen und was Sie dann gemacht haben. Das ist ein Kollege von Ihnen und Sie arbeiteten viel und 15 Jahre lang im OP. Was hat dieser Kollege im OP genau gemacht? Was ist seine Tätigkeit?
Also die Kardiotechnik, das sind für mich immer so die stillen Helden im Herz-OP. Die Operateure, die kennen die Patienten und die Kardiotechniker sind die Herz-Lungen-Maschine fahren. Das heißt, wir brauchen für viele Herzoperationen eine extrakorporale Zirkulation. Das heißt, es ist ein Gerät mit Pumpen und Schläuchen. Und gerade so eine Aortendissektion ist kompliziert zu fahren für die Kardiotechniker, weil man auch eine Zeit des Kreislaufstillstands dann hat. In dieser Zeit perfundiert man nur den Kopf, weil die Nervenzellen sehr vulnerabel sind, also sehr anfällig für Sauerstoffmangel. Und das sind, ich sag mal, teilweise kommen diese Kardiotechniker aus Ingenieurberufen oder aus der Pflege, sind aber sehr professionelle, hoch ausgebildete Experten, die da für diese Organperfusion oder Kopfperfusion dann zuständig sind.
Und wie Sie vorhin gesagt haben, man muss dann sehr eng zusammenarbeiten und ein großes Vertrauen zueinander haben, logischerweise im OP. Diesen Satz, den Sie vorhin erzählt haben, früher, als Sie zusammengearbeitet hatten, vor diesem Tag, Aortendissektion, das ist ein Notfall oder Zwischenfall oder eine Erkrankung, die wir nicht haben möchten. Das haben Sie nach OPs gesagt und jetzt standen Sie im OP und es musste losgehen. Wie war das Gefühl für Sie?
Gut, ich hatte das auf der Rückfahrt, dann hatte ich eine halbe Stunde Zeit, das zu verarbeiten. Im Endeffekt ist immer so, dass man dann, sage ich mal, versucht, ein bisschen Hoffnung und Zuversicht dann sich zurückzugeben. Und das gelingt mir eigentlich auch immer ganz gut, dass ich negative Gedanken dann verdränge und sage, du hast jetzt eine Aufgabe und die machst du jetzt. Und letztlich ist eine Herz-OP zwar eine sehr komplizierte Operation, aber sie besteht aus vielen einfachen Schritten, die man schon tausendmal gemacht hat. Also man kann sich da mental auch beruhigen und sagen, du machst das jetzt wie immer und du machst das ganz sorgfältig. Und das ist uns in dem Fall glücklicherweise auch so gelungen, so zu starten zumindest.
Sie wussten ja, das ist auch ein Wettlauf gegen die Zeit. Sie sagten ja, jede Stunde, die man da sozusagen nicht ins Handeln kommt, ist eine Stunde, wo Organe nicht durchblutet werden, wo sich das Blut vielleicht in der Aorta weiterwühlt. Das heißt, Sie mussten eigentlich schnell arbeiten, aber gleichzeitig sorgfältig. Wie macht man diesen Balanceakt? Wie kriegt man das hin?
Ich sag mal, viel ist die herzchirurgische Routine und viel guckt man sich natürlich auch von älteren und erfahrenen Kollegen ab. Das habe ich also mein ganzes chirurgisches Leben so gemacht, dass ich mich immer an Leuten orientiert habe, die besonders schnell, besonders gewebeschonend, atraumatisch operiert haben. Immer so, dass das extrem leicht ausgesehen hat. Und da habe ich das Glück gehabt, dass ich sehr, sehr gute Leute und sehr freundliche Leute kennengelernt habe. Und ich habe mir nebenbei auch angeguckt, wie mit dem Stress fertig geworden sind. Und ich glaube, ich habe da so meine eigenen Mechanismen entwickelt, dass man weiß, man muss schnell sein, man muss es möglichst perfekt machen und dass man jetzt trotzdem kein Händezittern bekommt oder hibbelig oder hektisch wird, da hat man dann schon verloren. Also das muss man irgendwie im Griff haben.
Wie geht diese OP ganz genau vonstatten? Was machen Sie da? Welche Schritte?
Also man macht erstmal den Brustkorb auf, schafft sich einen peripheren Zugang, also meist ist die Leistenarterie oder die Axillarisarterie an der Schulter, wo man dann die Herz-Lungen-Maschine anschließt. Dann macht man den Herzbeutel auf. Das ist immer gut, wenn man dann die Herz-Lungen-Maschine schon zumindest arteriell angeschlossen hat, weil es kann sein, dass der Patient also eine Tamponade hat. Jetzt macht man also den Herzbeutel auf, entlastet diese Tamponade und da reagiert der Kreislauf in der Regel dann immer gleich mit einem Blutdruckanstieg. Vielleicht ist auch schon ein bisschen Tamponade da. Der Narkosearzt hat eingeleitet. Der Druck geht eher runter. Ein Patient kriegt Katecholamine, kommt der Herzchirurg, macht den Herzbeutel auf. Ich habe es schon erlebt, dass in dem Augenblick, wo man den Herzbeutel aufgemacht hat, dass einem alles um die Ohren flog. Und insofern ist das immer ein kritischer Moment, wo man sehr fokussiert sein muss und sehr genau wissen muss, was passiert jetzt eigentlich, wenn dieser teilweise Einriss jetzt zum kompletten Einriss wird.
Also um die Ohren flog, dann meinen Sie, dass dann viel Blut einfach austritt aus dem Herzbeutel?
Ja, tatsächlich. Also es ist tatsächlich so, wenn die große Hauptschlagader einreißt, dann ist überall Blut. Da hat man quasi keine Zeit mehr. Man muss dann sofort eine Klemme setzen und das möchte man natürlich tunlichst vermeiden.
Und wo war dieser Einriss? Oder Sie haben sozusagen angefangen und haben den Herzbeutel eröffnet. Wie gehen Sie weiter vor? Wie sehen Sie, was da genau passiert ist? Oder war das schon in der Bildgebung vorher klar, ganz genau?
Also man hat die Bildgebung ist ja ein Computertomogramm und ein Ultraschall. Das verrät einem letztlich nicht alles. Also man kann nicht immer genau sehen, wo dann der Einriss ist, das sogenannte Entry. Manchmal gibt es auch noch einen Re-Entry. Und wir sind immer froh, wenn wir den Einriss dann direkt finden und er nicht irgendwo verborgen bleibt an irgendeinem Ort, den wir vielleicht nicht einschätzen können oder wo wir nicht hinkommen. In diesem Fall war das so, dass man also sah, die Hauptschlagader war erweitert, Blut unterlaufen, also das typische Bild. Und dann schneidet man letztlich die erkrankten Areale heraus und schaut sich von innen die Wandschichten an und kann dann genau sehen, was und wo die Hauptproblematik steckt.
Was meinen Sie mit, dann schneidet man die erkrankten Areale heraus, so als würde man einen Flicken oder einen Teil herausschneiden? Oder ich stelle mir vor, es ist sozusagen ein großes Rohr, was kaputt gegangen ist. Das kann man ja nicht links und rechts abklemmen, oder doch? Also wie macht man das, dass man das rausschneidet?
Also man setzt auf die große Hauptschlagader hin zum Aortenbogen erstmal eine Klemme. Und dann stellt man das Herz ruhig, kühlt den Kreislauf. Und wenn man eine Körpertemperatur, ich sag mal so um die 20 Grad erreicht hat, dann kann man alles Blut aus dem Körper rausholen über die Herz-Lungen-Maschine. Dann macht man die Klemme auf. Dann hat der Patient keinen Kreislauf, ist nur geschützt durch die Kühlung. Und dann hat man die Möglichkeit, einmal in den Aortenbogen reinzuschauen, ob man da noch irgendwas findet. Und dann lässt man sich also eine Prothese geben, eine Gefäßprothese, die man dann im Kreislaufstillstand nach oben hin annäht. Also man muss sich das vorstellen wie so ein 3 cm durchmessendes Rohr, was man dann erstmal die Wandschichten stabilisieren mit Filz, was man dann annäht. Das dauert immer ein Weilchen, je nachdem, wie kaputt das Gewebe ist. Ich sagte vorhin schon, die Nervenzellen sind ja besonders empfindlich und anfällig. Trotz der Kühlung braucht man da eine Hirnperfusion. Also man legt auch eine spezielle Kanüle dann, wo druckgesteuert der Kopf durchblutet wird. Also alle anderen Organe, Leber, Niere, Milz, Darm, hofft man dann, dass durch die Kühlung und durch die Geschwindigkeit, dass man dann zurückkommt in einen normalen Kreislauf, dass diese Organe keinen Schaden nehmen.
Wie lange kann man das denn so lassen mit dieser Kühlung und dass die Durchblutung sozusagen im restlichen Körper erstmal stillgelegt ist oder umgeleitet wird? Wie lange kann man das so lassen?
Das ist eine wirklich sehr schwer zu beantwortende Frage, weil Durch die Aortenproblematik haben manche Patienten schon eine Durchblutungsstörung am Bauch. Die steht nun gar nicht im Vordergrund, weil alle aufs Herz schauen. Und da kann also eine halbe Stunde oder Stunde kann schon zu viel sein. Aber wir bemühen uns immer, dass wir diese Zeiten des Kreislaufstillstands mit der Hirnperfusion möglichst kurz halten. Also kurz bedeutet eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde. Manchmal braucht man auch, wenn man liziert ist, braucht man auch länger. Aber das spielt die Zeit wirklich gegen einen. Also je länger man braucht, desto schlechter ist dann auch das Outcome.
Das war ja auch nicht das Einzige, was Sie bei dem Patienten oder Ihrem Kollegen gefunden haben. Ich glaube, das mit der Prothese glückte ganz gut. Dann hätte man ja sagen können, ja, ist doch super, aber Sie fanden noch was anderes.
War so, dass also die Aortenklappe nicht in Ordnung war. Die Aortenklappe ist eine der beiden Taschenklappen am Körper, die den Ausfluss des Blutes aus dem Herzen reguliert. Und mein Freund und Kollege hatte da offenbar eine degenerative Aortenklappeninsuffizienz entwickelt. Jetzt war das auf den ersten Moment gar nicht so zu sehen. Es ist so, dass eine gewisse Aortenklappeninsuffizienz auch zu diesen akuten Typ-A-Dissektionen dazugehört, weil die Aorta sich im Bereich der Klappe auch weitet und kaputt ist. Das heißt, wenn man da im Ultraschall guckt, sieht man immer, dass über die Aortenklappe etwas zurückfließt. Und normal ist eigentlich, dass man da so ein paar Raffnähte macht und wenn man dann die Prothese eingenäht hat, dass die Klappe dann wieder schließt. Aber das war in diesem Fall nicht so. Das heißt, ich musste dann die Klappe ersetzen. Zu reparieren war die nicht. Also das konnte man nicht vernünftig flicken und musste dann mir kurz überlegen, was implantiere ich da jetzt? Eine Bioprothese oder eine mechanische Kunstklappe? Das macht für die Betroffenen schon einen Unterschied.
Was macht das für einen Unterschied, A oder B?
Na, die Bioprothese braucht keine Blutverdünnung, degeneriert aber. Und gerade bei jungen Patienten, mein Freund und Kollege war zu dem Zeitpunkt Mitte 40, da wusste ich also, dass wenn es ganz schlecht läuft, hat er vielleicht nach 10, 15 Jahren damit wieder ein Problem. Und die Leitlinien sagen auch ganz deutlich, bei jungen Patienten lieber eine mechanische Kunstklappe zu nehmen. Das ist allerdings die Klappenprothese, die eine dauerhafte Makomarisierung, also Blutverdünnung erfordert. Und da war ich wieder bei dem Problem. Ich wusste, das ist ein extrem sportlicher Typ, der 4000 Mal zu dem Zeitpunkt schon mit dem Fallschirm abgesprungen war. Und hatte mir mal erzählt, dass diese Stöße, die es da gibt, wenn sich der Schirm öffnet und wenn er landet, dass man das, wenn ein Windstoß kommt, auch nicht immer hundertprozentig steuern kann. Und ich musste also abwägen, traue ich ihm zu, dass er sich jetzt so gut makomarisiert, dass er dann weiter Fallschirm springen kann. Das waren alles Gedanken, die ich mir in diesem Augenblick dann gemacht habe.
Das heißt, Sie haben sich für die mechanische Klappe entschieden. Wie lange dauerte die ganze OP dann insgesamt?
Ich kann es auf die Minute nicht mehr genau sagen. Das war irgendwas zwischen 4,5 und 5 Stunden. Also wenn man mit einer Typ-A-Dissektion innerhalb von 4 Stunden durchkommt, dann ist das eine sehr gute Zeit. Hier in dem Fall hat es etwas länger gedauert, weil die Aortenklappe halt noch mit ersetzt werden musste. Es war letztlich aber alles dann tipptopp nach dieser Zeit. Das heißt, wir alle haben uns ein bisschen elend gefühlt, weil uns wurde dann, als wir die Hautnaht gemacht hatten und das Pflaster geklebt hatten, war uns auch allen bewusst, was uns da abgefordert war in dieser Situation. Und wir wissen auch aus langjähriger Erfahrung, nur weil jetzt die OP erstmal fertig ist, bedeutet das nicht, dass der Patient schon über den Berg ist, sondern es kann hinterher noch alles Mögliche passieren. Und da haben wir natürlich alle Sorge gehabt, dass es nun gerade ihn trifft, weil wir alle wünschten uns jetzt, dass es ein komplikationsloser Verlauf dann wird.
Was kann denn alles noch passieren? Was hatten Sie im Kopf, nachdem Sie dann Hautnaht gemacht hatten, Pflaster aufgeklebt hatten? Was ging da in Ihnen vor? Die nächste Nacht ist schon mal schwierig, da muss man gucken, wie es läuft. Der nächste Morgen, was haben Sie gedacht?
Also ich wusste, mein Freund und Kollege hat die Beine teilweise nicht richtig bewegen können. Da habe ich Sorge gehabt, dass das hinterher vielleicht auch so ist. Ich hatte Sorge, dass vielleicht irgendeine Naht nicht hält, weil das Gewebe muss sich erstmal konsolidieren und Narbengewebe bildet sich erst nach Wochen. Das heißt, ich habe Sorge gehabt, dass sich vielleicht Blut ansammelt an irgendeiner Stelle, wo es nicht hingehört, dass man nochmal irgendwie nachts reinfahren muss, nochmal reinschauen muss. dass es mit Leber oder Nieren, mit dem Darm irgendwelche Probleme gibt. All diese Sachen, die man jetzt nicht bei jeder Typ-A-Dissektion erlebt, Gottlob, sondern die wir aber alle schon gesehen haben, die hinterher auch dem einen oder anderen dann das Leben gekostet haben.
Wie war die Nacht für Sie? Konnten Sie dann überhaupt schlafen?
Ich konnte schlafen und habe dann natürlich morgens auf dem Weg zur Arbeit gleich angerufen und wusste also, die Nacht war gut verlaufen. Und das war dann morgens bei der Visite auf der Intensivstation auch tatsächlich so, dass extubiert war. Also er war wach, im Wesentlichen orientiert und hat auch schon die ersten Fragen gestellt. Und es waren auch genau die Fragen, die ich erwartet hatte. Unter anderem, kann ich wieder Fallschirm springen?
Ach, das war gleich eine der ersten Fragen.
Es, sage ich mal, ich selbst mache gerne Sport, also ich bin leidenschaftlicher Langstreckenläufer und ich glaube, ich würde auch fragen, kann ich das denn wieder machen, weil mir das so viel bedeutet und es den Kopf frei macht und bei jedem wesentlichen oder allen wesentlichen Entscheidungen hilft. Und natürlich, das war eine der ersten Fragen, kann ich wieder Fallschirm springen? Und ich hab diese Frage so etwas, ja, ich habe sie schon mit Ja beantwortet, aber habe mir so ein Hintertürchen offen gelassen, war in der Situation aber schon davon überzeugt, dass das wieder geht, wohlwissend, dass man auch Reaktionsgeschwindigkeit braucht. Es ist so, dass wenn man so springt, wie man Kollege springt, also mit einem kleinen Schirm, wo man dann relativ schnell auch fällt und bei der Landung so unter dem Schirm so unterschwingen muss, dass wenn der Schirm mal nicht aufgeht und man in die Reserve muss, da hat man 1-2 Sekunden, um den alten Schirm, um den ersten Schirm abzuwerfen, den zweiten Schirm zu öffnen. Und das ist ihm in den darauffolgenden Jahren, ist ihm das auch passiert und er hat aber die gleiche Reaktionsgeschwindigkeit glücklicherweise auch behalten.
An dem Morgen, als Sie ihn auf der Intensivstation gesehen haben und er diese Frage stellte, die Beine konnte er schon wieder gut bewegen, hat er mit den Zehen gewackelt?
Ja, also es war glücklicherweise so, er konnte alles bewegen. Er hat also auch kein großes Laktat entwickelt. Das ist also ein Laborindikator auch für die, ja, ich sag mal, für die Qualität der Durchblutung der Organe. Das war alles gut und er war auch im Hier und Jetzt noch so ein bisschen desorientiert und hat aber letztlich am ersten postoperativen Tag und zweiten postoperativen Tag sich so gut entwickelt, dass er dann auf der Bettkante saß, man dann regulär die Drainageschläuche entfernen konnte. Und ich werde nie vergessen, dass ich am, ich meine, es war der dritte postoperative Tag, dann hörte er es schon auf die Normalstation verlegt und ich kam dann also irgendwann um die Mittagszeit, als ich mit der ersten OP fertig war, auf die Normalstation. Und da lief der über den Flur mit Jeans und schwarzem T-Shirt und sah also aus wie immer. Und ich sagte dann, was machst du hier, ab ins Bett? So, und und das hat er dann auch natürlich bereitwillig gemacht, hat mir dann später gesagt, er wollte uns natürlich auch ein bisschen stolz machen und zeigen, es geht ihm gut. Das mit dem sich dann gut fühlen, das war für ihn dann in den darauffolgenden Wochen und Monaten schon noch ein Thema.
Was meinen Sie damit? Das war körperlich so anstrengend, die Schmerzen und die Regeneration? Oder hat es ihm psychisch zugesetzt, dieser Notfall-Zwischenfall, dieses lebensgefährliche Ereignis?
Das war sehr vielschichtig. Also wenn jemand so ein körperbetontes Leben führt, immer sehr gut auf die Gesundheit achtet, sich fit hält, für den ist das schon eine extreme Herausforderung, wenn man so aus dem Leben herausgerissen wird. Hinzu kam ja, dass er schnell auch wieder zurück wollte zur Arbeit und das bedeutete dann natürlich auch wieder Herz-Lungen-Maschine zu fahren und die erste Dissektion dann wieder zu operieren. Wir haben das zusammen gemacht und es ist natürlich so, dass der Kardiotechniker da an seinem Platz sitzt, neben dem OP-Feld, aber zwischendurch immer auch mal bei dem Anästhesisten übers Tuch guckt. Und das war schon mehr als nur eine Krankheitsbewältigung. Es war die Rückkehr in den Alltag, war dann auch wieder eine Konfrontation mit dem eigenen, was er durchlebt hatte. Und ich muss gestehen, dass ich da viel gelernt habe über die Art und Weise der Krankheitsbewältigung, die er da gezeigt hat und auch über den Lebenswillen, sich da mit einer Sportlerseele wieder zurückzukämpfen in das Leben, was man führen will.
Wie ging es denn mit dem sportlichen Aspekt weiter? Was konnte er dann irgendwann wieder machen?
Also es war nun, sag ich mal, Glück für uns November. Also im Winter springt man nicht. Mhm. Das ist hier viel zu kalt in Deutschland. Und er hat also im Winter wieder angefangen zu arbeiten und hat also gemerkt, die Konzentration und die Ausdauer, das ist wieder da. Und er hat dann die ersten Sprünge im Frühling wieder gemacht und hat mir noch ein Video geschickt von seinem ersten Sprung. Da hat er sich ganz brav so einen roten Helm, so einen Anfängerhelm aufgesetzt, damit also alle im Flieger wissen, das ist der kann's nicht, aber der ist jetzt in einer besonderen Situation gewesen und er hat dann gemerkt, er kann das wieder. Und hat dann im ersten Jahr, hat er mir gesagt, 16 Sprünge gemacht. Und seitdem sind ja ein paar Jahre vergangen. Jetzt sind es seitdem fast wieder 1000 Sprünge. Und er ist also glücklich und zufrieden, dass er das mit dem Makuma hinkriegt. Und ihm dieser extreme Leistungssport nicht verloren gegangen ist.
Und die Sportlichkeit wahrscheinlich oder ziemlich sicher ja auch geholfen hat, wieder so gut auf die Beine zu kommen, könnte ich mir vorstellen, wenn er an Tag 3 da schon mit Jeans und T-Shirt wieder auf der Normalstation über den Flur gegangen ist, oder?
Klar, ich denke mal, seine gute Physis hat ihm da geholfen und ich beispielsweise, ich habe immer gedacht, ich kriege irgendwann mal Rücken, wenn ich da immer stehe. Und da hat mich das Laufen, glaube ich, vorbewahrt. Insofern, ich wäre auch sehr traurig, wenn ich das nicht mehr machen könnte, weil ich wüsste, dass ich dann vielleicht auch schlechter oder nicht mehr so ausdauernd arbeiten kann.
Hat er Ihnen erzählt, wie dieser erste Fallschirmsprung, abgesehen von dem roten Helm, für ihn war? Wie war das Gefühl für ihn?
Ja, es war sicher auch Unsicherheit dabei, aber ich glaube, er hat es einfach genossen und er sagt da oben, wenn man da aus dem Flugzeug rausklettert, da ist immer unglaublich gute Luft und es ist kühl und dann schaut man irgendwann auf sein Höhenmesser und weiß, jetzt muss er auslösen und es war ich gelandet und hat dann sofort gesehen, das ist kein Problem.
Wie ist das jetzt für Sie Jahre später an diesem besonderen Tag im November? Das war ja der Todestag Ihres Vaters, als Sie diesen Anruf auf der Autobahn bekommen haben. Wie empfinden Sie diesen Tag jetzt jedes Jahr erneut?
Ja, also es bleibt auf der einen Seite ein trauriger Tag natürlich. Auf der anderen Seite ist mir an diesem Tag jetzt etwas abgefordert worden, was eine sehr positive Wendung genommen hat. Insofern habe ich jetzt etwas, was in mir sehr positive Gefühle natürlich auch auslöst an diesem besonderen Tag. Insofern, ich kann dankbar sein letztlich dafür, dass sich alles so entwickelt hat, wie es ist.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.